So, ich darf Sie alle herzlich grüßen und segnen im Namen Jesu. Wir haben also das schöne Thema vom geistlichen Segen, der in Christo Jesu zu uns kommt. Wir durften gestern Abend beginnen mit dem schönen Wort, das am Eingang steht, wenn wir in diesen schönen Raum hereintreten. Da steht dieses bekannte Wort: An Gottes Segen ist alles gelegen. Auch das, dass wir in den ganzen Reichtum der Segnung Gottes eintreten dürfen, ist es immer wieder an ihm gelegen. Wir haben zuerst gesehen, dass Gott der segnende Gott ist. Wir haben einige markante Stellen gesehen von der ganzen Menschheitsgeschichte, beginnend von dem Augenblick, da Gott den Menschen gebildet hat, den Adam und dann seine Frau, die Eva, wie Gott bereit war, vom ersten Augenblick an den Menschen zu segnen und wie Gott als der Segnende immer wieder da war. Nun stehen wir in einem Zeitpunkt der Gemeinde Gottes. Gott ruft seine Gemeinde heraus und wir haben den Eindruck, dass die Zeit der Gemeinde bald vorbei ist. Es geht also vielleicht in den letzten Abschluss der Vollendung der Gemeinde hinein und da stehen wir auch unter dem Eindruck, der segnende Gott ist da, er will seine Gemeinde segnen und hier haben wir dieses wunderbare Wort mit jeder geistlichen Segnung inmitten der himmlischen in Christo. Damit haben wir uns ein wenig beschäftigt, dass wir die Segnung dem ewigen Gott darbringen dürfen, der uns also gesegnet hat. Wir haben gesagt, dass dieser ganze Abschnitt Epheser 1 von Vers 3 bis 14 ein einziger Satz ist. Und es ist ja schwierig, einen so langen Satz ein wenig in sich aufzunehmen. Wir haben gesehen, dass die Bibel diesen langen Satz selbst einteilt in drei Abschnitte, immer markiert durch die Worte, dass wir etwas seien zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade oder zum Preise seiner Herrlichkeit. So waren es die ersten Verse, 3, 4, 5, 6 und dann von 7 bis 11 und dann die letzten Verse 12, 13, 14. Wir haben die drei Abschnitte ein wenig markiert mit Überschriften, die man ihnen gegeben hat. Ich will sie nicht alle nennen, vielleicht nochmal den ersten. Wir haben gesehen, die erste Segnung nennt man die Segnung des Vaters. Den zweiten Abschnitt, die Segnungen des Sohnes und den dritten Abschnitt, die Segnung des Heiligen Geistes. Oder eine andere Überschrift war, die Segnungen vor der Zeit, die Segnungen in der Zeit und die Segnungen, die dann hineinführen in die Ewigkeit. Wir haben also mit dem ersten Abschnitt begonnen, haben gestern nur einen kleinen Anfang gemacht, den ersten Punkt, wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt. Haben uns gefreut, dass wir von der Schrift her wissen dürfen, dass er uns auserwählt hat. Und haben auch gesehen, dass wir diese Auserwählung festmachen dürfen. Aber wir wollten auch unterstreichen, die innere Verpflichtung, die sie hier gibt, wenn man das Wunder der Auserwählung angenommen hat und festmacht, dass wir dann heilig und makellos sein vor ihm. Wir haben gesehen, dass das Wort heilig ja nicht so ein furchterregendes Wort ist. Wir haben gesagt, Bruder Heller hat das dann als Evangelium empfunden, dass er, der ewige Gott, der Heilige sagt, weil ich heilig bin, sollst auch du heilig sein und sollst du makellos sein. Und weil wir wissen, dass alles aus Gnade geschieht, dann geschieht eben auch dieses aus seiner wunderbaren Gnade heraus. Das war eine erste Segnung des Vaters, die wir vor der Zeit haben. Ebenso diese zweite Segnung des Vaters, die sich gleich anschließt. In Liebe hat er uns zuvor bestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus und für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Manche lesen ja die beiden Worte in Liebe zu dem letzten Gedanken der Auserwählung, aber ich habe den Eindruck, es passt besser zu diesem zweiten Gedanken der Sohnschaft. aber wie man es auch nimmt, es ist ein kostbares Wort, dass Gott in Liebe mit uns handelt. Nicht in Strenge, nicht im Gericht, sondern Gott handelt seinem Wesen, Gott ist die Liebe, handelt aus seiner innersten tiefen Gottesliebe heraus an seinen Heiligen, an seinen Geliebten, die er auserwählt hat. Darum werden wir in der Bibel auch Geliebte Gottes genannt. Und wir sollten uns immer wieder freuen, dass wir eine solche Anrede Gottes haben. Du bist ein Geliebter Gottes, von Gott geliebt. Finden wir schon im Alten Testament. Wir denken an den Daniel, wie wurde er genannt? Du bist ein Vielgeliebter. So will Gott uns begegnen als seinen geliebten Kindern. Wir sind nicht immer die lieben Kinder. Es wäre schön, wenn wir das immer wären. Möchten wir gern sein. Aber eins ist wahr, wir sind immer Geliebte Gottes. Und in diese Liebe hat er uns zuvor bestimmt. Und das ist das Wunderbare, dass die Liebe nicht auf Gegenseitigkeit beruft, dass wir von uns aus etwas getan hätten, um Gott zu neigen oder geneigt zu machen, dass er uns auserwählt, sondern es ging ganz allein aus der Liebe seines Herzens heraus, uns zu vorbestimmen. Dieses Vorherbestimmen, sein schönes Wort, kommt einige Male vor im Neuen Testament. Es ist ein zeitlicher Vorrang, genau wie die Auserwählung vor Grundlegung der Welt, so war auch die Vorherbestimmung eben zu einer Zeit, als für uns noch keine Zeit war. Aber es ist auch ein innerer Vorrang, eine innere wunderbare Auszeichnung, die Gott seinen Geliebten zugedacht hat. Auserwählt, vorherbestimmt zur Sohnschaft. Und immer wieder haben wir im Wort die Bezeugung, alles geschieht durch den Sohn. Er hat ihn zuvor bestimmt zur Sohnschaft durch Christum Jesum. Darf ich mal an die lieben Schwestern denken? Manchmal sagen sie, warum heißt das immer nur Sohnschaft? Sie kommen sich dann irgendwie etwas benachteiligt vor. Aber wenn man die Menschen anspricht, ihr lieben Bürger, dann fühlen sie doch die Schwestern oder die Frauen mit angesprochen, nicht? So sollten wir bei dem Wort der Sohnschaft uns alle angesprochen fühlen, nicht? Wir wissen ja, letzten Endes geht es dahin, dass wir wieder in die Einheit kommen, dass es dann sich erfüllen wird, in Christus sind wir allzumal einer. Da hat die Teilung ein Ende. Und darum dürfen wir uns freuen, dass wir alle angesprochen sind von dem herrlichen Wort der Sohnschaft. Manche sagen ja, wäre nicht Kindschaft schöner? Kinder sind wir auch. Kindschaft ist auch richtig. Alle, die ihn aufgenommen haben, alle, die an ihn glauben, kriegen ja Vollmacht, Kinder Gottes zu sein, stehen in dieser herrlichen, wunderbaren Kindschaft. Sohnschaft drückt vielleicht noch etwas Weiteres aus, dass wir Kinder sind, die heranwachsen, die einen inneren Weg göttlicher Erziehung gehen. Gott hat ja große, wunderbare Gedanken, gerade bei dem Wort vorherbestimmt, da mögen wir denken vielleicht an ein Wort aus Römer 8, Vers 29, Vers 30. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt. Wozu? Dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Wie groß hat Gott unser Leben angelegt, liebe Geschwister? Er hat ihn zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Mit anderen Worten, der Vater will viele Söhne haben. Er will viele Christusse haben, auch dich und mich. Und darum steht es im Hebräerbrief, er will viele Söhne zur Herrlichkeit führen. Und darum ist jetzt eben eine Zeit der Zubereitung, liebe Geschwister. Auch eine Zeit der inneren Erziehung, dass wir Söhne sind. Und wir wissen aus dem Hebräerbrief, dass der Vater jeden Sohn erzieht. Manchmal sind es ja auch schmerzliche Wege, aber es sind heilsame Wege, weil Gott ein hohes Ziel hat. Er will, dass wir alle hineingestaltet werden in das Bild seines Sohnes. Über Sohnschaft, da gibt es einen ganz wunderbaren Artikel von unserem Bruder Karl Geier, steht auch in dem Buch drin, Verwalter der Geheimnisse Gottes. Wer das Buch hat, dem würde ich empfehlen, diesen Artikel einmal zu lesen. Ich habe mir ein wenig davon notiert und möchte das mal vorlesen, dass wir uns ein wenig erfreuen an dieser wunderbaren Segnung unseres Vaters, Sohnschaft. Karl Geier schreibt, Sohnschaft ist Leben, ist zeugengenährte Liebe. Liebe ist die Vollendung aller Wesenhaftigkeit, ist die Höchstform alles Daseins, die tiefste aller Wonnen, die Seligkeit aller Seligkeiten, das höchste Glück allen Seins. Ihre Frucht ist Leben, ist Sohnschaft, ihr Ursprung ist Gott. Gott ist Liebe. In der Sohnschaft mehrt Gott sein eigenes Wesen. Deshalb gibt es für Gott nichts Höheres als Sohnschaft. Wunderbar, dass Gott uns in dieser Weise gesegnet hat. Aber nur noch einen weiteren Satz, da spürt man eine innere Verpflichtung. Das Wesen der Sohnschaft besteht darin, das Leben des Vaters in allen seinen Auswirkungen darzustellen, die gleiche Geisteshaltung einzunehmen, aus den gleichen Beweggründen zu handeln, nach den gleichen Zielen zu streben, kurzum, in allen Repräsentant und Stellvertreter von gleicher Wesensart zu sein. Welch eine Segnung unseres Vaters zur Sohnschaft. Und dann heißt es weiter, er hat uns zuvor bestimmt zur Sohnschaft durch Jesum Christum für sich selbst. Ach, wenn man die drei Worte mitnimmt, liebe Geschwister, dann haben wir einen Segen aus dieser Morgenstunde mitgenommen. Für sich selbst. Gott möchte, dass du und ich, dass wir ganz für ihn da sind. Und ich glaube, es gibt kein erfüllteres Leben, als wenn diese drei Worte bei uns Wirklichkeit werden. Ich glaube, Heinrich Langenberg ist es, der diese drei Worte etwas anders wiedergegeben hat, und die finde ich auch sehr schön. Er gibt sie wieder in ihn hinein. Er zeigt vielleicht mehr die innere Seite an. Dass Sohnschaft in das Wesen Gottes hineinführt. Dass wir wie ihn selbst da sind, in dieser wunderbaren inneren Bestimmung, hinein in ihn, hinein in seine Art, hinein in sein Wesen. Und dann hat er uns zuvor bestimmt zur Sohnschaft nach dem Wohlgefallen seines Willens. Gott hat Wohlgefallen gehabt, also dich und mich erwählte, also uns zuvor bestimmte für das Höchste, was es in diesem ganzen Weltall gibt, Sohnschaft Gottes. Ja, ich denke gerade an diesen Vers, was bin ich, wenn es mich betrifft? Kennen wir. Ein Abgrund voller Sündengift. Aber wenn das Leben Gottes in uns hineingekommen ist, dann geht es eben so weiter. Was bin ich, Lamm in deiner Pracht? Ein Mensch, der Engel weichen macht. So weiß, so rein, so auserwählt, dass mir sein Worten der Beschreibung fehlt. Und darum hat Gott wohlgefallen, uns in dieser Weise zu erwählen und uns zu vorbestimmen zur Sohnschaft. Jetzt gehen wir den Weg innerer Zubereitung. Noch ist unser Leben verborgen, zwar verborgen mit dem Christus in Gott. Niemand nimmt wahr, dass wir Söhne Gottes sind. Aber wenn er geoffenbart werden wird, wie heißt weiter, dann werden wir mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Jeder von uns, ein Sohn Gottes, ein Christus. Und diesen ersten großen Segensabschnitt, die Segnung des Vaters, wird abgeschlossen, dass wir sein zu Lob seiner Gnadenherrlichkeit. Nun heißt es in der Übersetzung, in welche er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Dann habe ich mir das Wort etwas angesehen Ich glaube, man sollte es besser so wiedergeben, in welchem er uns begnadet hat. Es ist wahr, dass wir Begnadigte sind. Als er uns alle Schuld, alle Sünde vergeben hat, da war es ein Akt, er hat uns begnadigt. Aber hier, wenn er uns mit diesem reichen Segen begegnet, dann ist das Wort richtiger, er hat uns begnadet. Dieses Wort kommt nur zweimal im Neuen Testament vor. Die andere Stelle finden wir in Lukas 1, 28, als der Engel Gabriel der Maria begegnet und ihr ankündigt, was ihr widerfahren wird, welche Segnung ihr zuteil wird. Und er begrüßt sie, du Begnadete, nicht du Begnadigte. Sie hat die Gnade empfangen, den Sohn Gottes das Leben zu geben, hier auf dieser Erde. Das ist eine Begnadigung, Begnadete. Und so ist das Wort hier für uns zu fassen. Er hat uns begnadet. Er hat uns Gnade gegeben. Das werden wir gleich bei der nächsten Segnung auch noch sehen. Und wir haben das alles in dem Geliebten. Jetzt wollen wir zu der zweiten Segnung gehen, die man nennt die Segnungen des Sohnes oder die Segnungen in der Zeit. Das hat Gott vor der Zeit festgelegt. Und nun kommen die Segnungen des Sohnes, die wir in der Zeit haben. Fängt in Vers 7 an. Von dem Geliebten, in dem wir stehen dürfen, in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Irgendwie sind wir alle mehr oder weniger Gebundene. Wir kommen alle aus dem Reich der Finsternis. Gott hat uns errettet aus der Macht der Finsternis. Er hat uns versetzt hinein in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und weil wir eben aus einer ganz anderen Welt kommen von Natur aus, brauchen wir alle das Wunder der Erlösung. Und die Bibel sagt es, niemand kann sich selbst erlösen, niemand kann seinen Bruder erlösen. Aber wir haben einen Gott, der uns eine Erlösung bereitet hat. Erlösung, wir haben sie in ihm, in welchem wir haben, in Christo. Das ist die Segnung jetzt im Sohne, in ihm haben wir die Erlösung. Darum wurde er Mensch, darum ging er diesen Weg, Gethsemane, Golgatha, Auferstehung, Himmelfahrt, Verherrlichung. Alles für unsere Erlösung, liebe Geschwister. Er hat alles vollbracht und sitzt nun zur Rechten der Majestät Gottes und verwendet sich für uns, damit diese Worte der Erlösung nicht nur Worte sind, dass eine Wirklichkeit der Erlösung in unser Leben hineinkommt. Apolytrosis heißt es im Griechischen, dieses Wort der Erlösung. Es ist die Loskaufung, die Freilösung, die Einlösung. Es ist die Bezahlung des Lösegeldes. Das war damals noch bildhafter für die Menschen. Damals gab es den Schuldturm. Wer irgendwie verschuldet war und konnte nicht zahlen, der kam in diesen Schuldturm. Ich habe gedacht, wenn es in der heutigen Zeit noch so wäre, was müssten die für Schuldtürme bauen? Es gab keine Möglichkeit, da rauszukommen, es sei denn, dass irgendwie die Schuld bezahlt worden wäre. Wir haben im Alten Testament, gerade im dritten Buch Mose, das es früher so schwer für mich zu lesen war, die vielen Gesetze, doch so wunderbare Hinweise. Hat Gott Möglichkeiten gezeigt, wie man aus dieser Verhaftung herauskommt. Einmal, wenn man selbst etwas erwirbt. Aber im Blick auf diese Erlösung kann das keiner. Eine weitere Möglichkeit, dass einer kommt und für uns eintritt und die Schuld bezahlt. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, wenn man die ersten beiden nicht erlebt, dann muss man warten bis zum Hall- und Jubeljahr und dann gab es eine Freilösung für alle. Ein wunderbares Gottesprogramm. Das Mittelste geht uns an. Einer ist gekommen und hat dieses Lösegeld gezahlt. Dann können wir sagen, wir haben die Erlösung. Und wir sollten diese Worte vielleicht auch innerlich immer wieder einmal aussprechen für uns selbst. Wir haben die Erlösung, dass wir innerlich frei werden. Wir kennen alle Gebundenheiten. Vielleicht haftet uns am längsten eine Gebundenheit an in den Gedanken, dass wir von manchen Gedanken nicht frei werden. Aber da wollen wir immer wieder diese Kraft in Anspruch nehmen. Wir haben die Erlösung. Und wenn wir uns in der Bibel umsehen, dann haben wir die Erlösung einmal von aller Schuld. Wir haben die Erlösung in der Reinigung unseres Lebens. Das Wunderbare ist, dass wir Vergebung haben und dass wir Reinigung haben. Reinigung heißt Entsündigung. Und das ist was Wunderbares, dass zu der Vergebung noch die Reinigung hinzukommt. Dass wir dann so dargestellt werden, als hätten wir nie gesündigt. Und dann haben wir in der Lösung noch die Rechtfertigung unseres Lebens. Und dafür brauchen wir eben die Entsündigung, dass wir in der Gerechtigkeit Gottes dargestellt werden können. Aber dann gibt es noch eine zukünftige Erlösung, nicht? Wir warten auf eine Erlösung, nämlich, ja, die Erlösung des Leibes. Noch haben wir alle Not mit diesem Leib, nicht? Aber er hat uns eine Erlösung des Leibes auch zugesagt. Und das ist was Wunderbares. Gehört dazu, dass er uns zuvor bestimmt hat, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu werden. Bis hinein, auch in diese Leiblichkeit unseres Herrn. Für die Erlösung wurde das Lösegeld gezahlt. Das Lösegeld wird einmal genannt, 1. Petrus 1, sein Blut, sein teures, kostbares Blut, das dort auf Golgatha floss, ist unser Lösegeld. Markus 10 oder auch Jesaja 53, dieses wunderbare Kapitel bei dem Propheten Jesaja, sagt uns, er gab seine Seele als Lösegeld. Und wenn wir bei Paulus hineinsehen, 1. Timotheus 2, Vers 6, er fasst es zusammen und sagt, er gab sich selbst als das Lösegeld. In seiner ganzen Existenz, mit seiner Seele, seinem Blut, die Seele ist im Blut, er gab sich selbst. Und weil dieses Lösegeld bezahlt ist, dürfen wir immer wieder die Worte sagen, wir haben die Erlösung. Wir haben die Vergebung der Vergehungen. Vergebung, die Aphesis, die Loslassung, die Freilassung. Die Schuld, die Sünde darf uns nicht mehr festhalten. Gott hat uns frei gemacht durch dieses teure Lösegeld, das er selbst gegeben hat in der Hingabe seines geliebten Sohnes. Hier wird für Vergehung, für Sünde ein besonderes Wort gebraucht. Der Gedanke ist da, der Fall daneben, der Fehler, die Kränkung, die wir Gott beigebracht haben, oder eben mit dem bekannten Wort, die Sünde, die wir getan haben. Und nun kommt etwas Göttliches hinzu, was eigentlich nur in den Segnungen Gottes uns so deutlich werden kann. Wir haben diese Vergebung all unserer Schuld nach dem Reichtum seiner Gnade. Gott setzt seinen ganzen göttlichen Reichtum ein, seinen Reichtum der Gnade, um uns allen zu vergeben. Heißt also nicht, nun ja, so gerade eben sollst du mal durchgehen. Nein, nein, nein. Gott schenkt den ganzen Reichtum seiner Gnade. Gnade ist immer wieder sein liebendes Geneigtsein, sein Herabneigen zu uns und uns dann emporzuheben zu ihm. Reichtum seiner Gnade. Steht im Griechischen das Wort Plutos. Wir kennen ja den Plutokraten nicht, der ihm alles hat, dem alles zur Verfügung steht. Ja, wie viel mehr steht unserem Gott zur Verfügung, diesen ganzen Reichtum an uns kund werden zu lassen. ist ein solcher Reichtum, der sich nie verbraucht. Wenn wir anfangen zu nehmen, dann sagt Gott, nimm doch noch mehr. Und je mehr wir nehmen, umso mehr ist da. Das ist ganz anders als im Irdischen, nicht? Wenn wir im Irdischen irgendetwas teilen, ja, dann wird es immer weniger, nicht? Je mehr daran knabbern, umso weniger wird es. Im Göttlichen ist es gerade umgekehrt. Die Dimension des Geistes sind eben ganz anders. Je mehr wir alle davon nehmen, umso reicher wird der ganze Reichtum Gottes. Wir sollten viel lernen zu nehmen. Reichtum seiner Gnade. Aber nun geht es wunderbar weiter. Und ich glaube, die Seite von dem Reichtum der Gnade wird allgemein zu wenig gesehen. Wir haben also Vergebung, Erlösung nach dem Reichtum seiner Gnade. Und nun lässt Gott diesen Reichtum seiner Gnade gegen uns überströmen. Ja, in welcher Weise? In aller Weisheit und in aller Einsicht. Er lässt seine Gnade überströmen. Wir haben am Anfang von seinem lieben Bruder etwas gehört, von dem Gedankenfels des Heils, in diesem Fließen. Und denkt dabei an diesen Strom, der aus diesem neuen Tempel, den wir beim Hesekiel haben, sicherlich der Tempel im tausendjährigen Reich, der fließt aus dem Heiligtum ein Strom heraus. Und da muss der Prophet hineintreten, nicht? Wir kennen es, ja? Zuerst Wasser bis an die Knöchel, dann an die Knie, dann bis an die Hüften und dann kann man nur noch schwimmen. Ein wunderbares Bild für die Gnade, nicht? Erst einmal bis zu den Knöcheln, zu einer gewissen Festigkeit hineinkommt, bis zu den Knien, da denkt man vielleicht, da halten beuge ich meine Knie vor dem Gott und Vater, dass man das Gebet hineinführt. Dann bis an die Hüften, den Sitz der Kraft, der gebrochen wird, damit wir neue Kraft kriegen, Gottes Kraft. Und dann werden wir so hineingeführt, dass wir von dem Reichtum der Gnade nur umgeben sind und dann kann man nur noch schwimmen. Und ist ganz umgeben von dieser Gnade. Und diese Gnade lässt nun Gott überströmen. In aller Weisheit und aller Einsicht des Verstandes ist dieser Gedanke von diesem Wort. Weisheit und Verstand. Da denke ich an Jesaja 11, Vers 2. Da wird uns ja der Heilige Geist in siebenfacher Weise genannt, der auf ihm, dem Gesalbten, dem Messias, dem Christus ruht. Auf ihm ruht der Geist des Herrn und dann kommt der Geist der Weisheit und der Geist des Verstandes. Und nun freue ich mich. In dieser Segnung des Sohnes wird uns das Gleiche zuteil, was auf ihm, dem Sohn Gottes, ruht. Er will uns geben, nach dem Reichtum seiner Gnade, ja, alle Weisheit und alle Einsicht des Verstandes. Weisheit kommt 51 Mal vor im Neuen Testament, am häufigsten im ersten Korintherbrief, in den ersten beiden Kapiteln, da kommt es 15 Mal vor, die Zahl gerade umgedreht. Passt wunderbar. Da Griechenland, Korinth, hat ja Paulus Begegnungen gehabt mit den Geistesgrößen der damaligen Zeit, wo es um die Weisheit ging. Aber was ist die Weisheit dieser Welt gegenüber der Weisheit Gottes? Und darum schreibt er ja auch in dem zweiten Kapitel vom 1. Korintherbrief, wir reden nicht Weisheit dieser Welt, der Philosophen, da ist auch mancher tiefer guter Gedanke drin. Ich habe mal einen Satz hingeschrieben von Platon, war vor Christus, der hat einmal geschrieben, alle Weisheit ohne Gerechtigkeit und Tugend ist Schlauheit und nicht Weisheit. Fand den Satz sehr gut. Der ist richtig neutestamentlich. Aus Gott seid ihr in Christo Jesu, der uns geworden ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit. Haben wir beides zusammen, Weisheit und Gerechtigkeit. Ach ja, Weisheit. Einmal sieht man darin ein Geistesreichtum, aber wenn man das Wort der Weisheit ansieht, hat auch eine moralische Seite. Denkt man nur an das, was Jakobus schreibt in seinem 3. Kapitel. Die Weisheit von oben ist zuerst, was? Rein. Und dann werden moralische Tugenden genannt von der Weisheit. Ja, in diese Art der Weisheit werden wir als Söhne Gottes hineingeführt, wenn die Segnung des Sohnes Gottes in unser Leben hineinkommt. Aber nicht nur in die Weisheit, sondern auch in die Phronesis, Einsicht des Verstandes oder diese Besonnenheit. Und wenn wir nun die Segnung des Sohnes weiterlesen, dann merken wir, wie wichtig es ist, dass wir diese Segnung annehmen. Von dem Reichtum der Gnade, die überströmt in aller Weisheit und in aller Einsicht, für den großen Gedanken, der jetzt kommt. Wir sagten gestern, dass in dieser wunderbaren Segnung dieses Abschnittes hier zwei große Wahrheiten stehen. Die Wahrheit der Auserwählung hatten wir gestern Abend und die Wahrheit der Allvollendung, die sich beide ergänzen, nicht im Widerstreit sind. Und ich glaube, wir brauchen, um es noch einmal zu sagen, diesen Reichtum der Gnade überströmt in aller Weisheit, in aller Einsicht, denn es geht weiter, indem er uns kundgetan hat. Ohne göttliche Weisheit, ohne göttliche Einsicht des Verstandes kann man sicherlich das, was dann als weitere Segnung uns genannt wird, wohl nicht in der richtigen Weise erfassen. Er hat uns kundgetan, das Geheimnis seines Willens. Er hat uns kundgetan. Ein Wort, das wir im Epheserbrief einige Male finden, auch in anderen Briefen. Gott will seinen Heiligen immer wieder etwas kundtun. Gerade Geheimnisse nicht. Er will uns auch kundtun, was es da sei für ein Geheimnis. Reichtum der Herrlichkeit Christus in euch. Hier will er uns kundtun, das Geheimnis seines Willens. Gott hat Geheimnisse. Und Geheimnisse, die werden nicht an Mass verteilt. Geheimnisse, die gibt es seinen Geliebten mit, nicht? Wir haben das Wort gehabt von den Geliebten. Und hat er irgendwie eine innere Voraussetzung? Der eine Gedanke wäre, für sein Geheimnis. Sein Geheimnis ist bei denen, die ihn fürchten. Psalm 25. Oder nach Sprüche 3. Sein Geheimnis ist bei denen, die einen trauten Umgang mit ihm haben. Also wenn wir in der Furcht Gottes stehen, Furcht Gottes ist auch der Weisheit Anfang. Und wenn wir dann diesen persönlichen Umgang mit ihm haben, und das sollte ja sein, nicht? Wenn wir berufen sind zur Sohnschaft, dann sollte ja ein ganz natürlicher Umgang, dass die Söhne Umgang mit dem Vater haben, nicht? In Gemeinschaft sind. Und das wäre eine innere Voraussetzung, dass er uns hineinführt in das Geheimnis seines Willens, indem er uns, es geht immer von ihm aus, und er will es uns kundtun. Schade, dass sich so viele gegen dieses Geheimnis seines Willens verschließen. Dann heißt es weiter, dieses Geheimnis seines Willens hat Gott sich vorgesetzt in sich selbst. Da war niemand sein Mitberater gewesen, sondern das war sein innerer Beschluss, den er in seinem Sohne gefasst hat. Ehe die Welt geschaffen war, ehe etwas ins Dasein getreten ist. Und bevor er uns sagt, worin dieses Geheimnis seines Willens besteht, da sagt er uns noch etwas. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Nämlich, er hat dieses Geheimnis seines Willens gefasst für eine Verwaltung der Fülle der Zeiten. unsere lieben Freunde, die darin unsere Gegner sind, unsere Geschwister, die sagen uns immer, was jetzt nicht geschieht, kann nachher nie mehr geschehen. Steht nirgends in der Bibel. Sicher, sie berufen sich auf das Wort, jetzt ist der Tag des Heils. Stimmt, vollkommen, sagen wir auch. Im Blick für die persönliche Heilsannahme gilt immer für jeden Einzelnen jetzt. Jetzt ergreife das Heil. Gott bietet es dir an. Aber das ist doch nicht das Ende der Wege Gottes. Im Blick für sein Geheimnis hat Gott einen Haushalt, ja, eine Verwaltung der häuslichen Angelegenheiten. Und dafür hat er eine Fülle an Zeiten. Gott kommt doch wegen der Zeit nie in Verlegenheit, liebe Geschwister. Und wer ernst darüber nachdenkt und denkt an die vielen jungen Menschen, die als Soldaten gefallen sind, alle verloren, so einfach ist das bei den anderen, dann wäre Gott ungerecht, wenn er nie eine Möglichkeit gegeben hätte, das Heil zu hören. Die vielen, die vor Christus gelebt haben, die vielen in unserer heutigen Zeit, die nie diese Botschaft gehört haben. Gott hat in seinem Haushalt eine Fülle der Zeiten. Da steht auch im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 6. In einer alten Elberfelder steht oben Zeit, unten in der Fußnote wörtlich Zeiten. Gott hat Zeiten gesetzt, in denen das Heil verkündigt wird. Das gehört zu dem Geheimnis seines Willens. Und erst dann sagt er, worin das Geheimnis seines Willens besteht, für das Gott eine solche Fülle der Zeiten bereitgehalten hat. Weil es ein so großes, so gewaltiges Ziel ist, das Gott nicht so nebenbei erledigt. Dass Gott ganz gründlich durchführen wird. Wie er bei uns auch einen gründlichen Weg geht, so wird er mit jedem seiner Geschöpfe diesen gründlichen Weg gehen. Und nun wird es genannt, das Geheimnis seines Willens. Elberfeld sagt, alles, wörtlich Tapanta, das All unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus. Das Wort, das da im Griechischen steht, ist ein Wort, das mit verschiedenen Worten wohl zusammengesetzt ist. Das Wort Haupt steckt drin, deswegen bringt Elberfeld, alles unter ein Haupt zusammenzubringen. Andere geben es wieder, alles zusammenzufassen. Andere, die das Wort Haupt mit hineinnehmen wollen, geben es so wieder, alles hinaufzuhaupten. Der Gedanke ist der, alles zusammen zu einem einheitlichen Ganzen zu fassen. Das ist der Gedanke Gottes, sein ganzes All zu einem einheitlichen Ganzen zusammenzufassen. Und man kann den Gedanken ruhig aussprechen, das ganze All einheitlich emporzuhaupten zu dem einen hin, zu dem Haupt, der das Haupt über das ganze All ist, der Christus. Vielleicht dürfen wir noch die Worte unterstreichen. Alles, Tapanta, das All, und ein Haupt zusammenzufassen, in dem Christus, der Artikel steht dabei. Und wenn wir hineinschauen, gerade in 1. Korinther 12, dann finden wir diese Wahrheit, der Christus ist das Haupt und die Glieder. Und hier erkennen wir die wunderbare Segnung, die der Vater uns zugesagt hat, Auserwählung, Sohnschaft, jetzt schon die Erlösung, jetzt schon die Befreiung, jetzt schon die Zubereitung, Reichtum seiner Gnade, dass wir zubereitet werden, einmal mit dem Sohne Gottes das hinauszuführen. Wir mögen daran denken, so viele der Verheißungen Gottes sind, in ihm ist das Ja, in ihm ist das Amen. Wie geht's weiter? Gott zu Lobe, Gott zur Herrlichkeit durch uns. Dafür hat der Vater uns berufen, dass wir mit dem Sohn einmal all dieses Herrliche hinausführen, zu einem einheitlichen Ganzen. Das All ist aus ihm, ist durch ihn und ist zu ihm hin oder in ihn hinein. Paulus sagt noch dazu, dass zu den Himmeln und das zu der Erde gehörende. Alles, was den himmlischen Bereich betrifft und alles, was den irdischen Bereich betrifft, sei es das Unterirdische oder was es auch immer sei, alles ist damit umschlossen. Alles wird einmal emporgehauptet werden zu ihm hin. Und nun heißt es so wunderbar, und das unterstreicht das, was ich schon sagte, dass wir teilhaben dürfen an dieser Erfüllung der Verheißungen Gottes in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil oder besser ein Losteil erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Er hat uns also ein Erbe gegeben, ein Losteil in ihm. Von ihm heißt es, er ist der Erbe des ganzen Alls. Und die Schrift sagt, Paulus schreibt es, sind wir Kinder, so sind wir Erben. Erben Gottes, mit Erben Christi. Der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Man kann auch sagen, der das All bewirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Das ist ein gewaltiges Wort. Darum heißt es schon im Psalm 119, das ganze All dient ihm. Wir sehen nur die Auswirkungen der Sünde, der Schuld, die Not, alles Elend, alles Leid. Gott sieht mehr, der alleinweise Gott. Er sieht, dass das ganze All ihm dient. Und auch diese wunderbare zweite Segnung, die Segnung des Sohnes, schließt mit den Worten, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien. Noch kurz einige Worte zu der dritten Segnung, die Segnung des Heiligen Geistes ist, einmal Versiegelung und dann Hineinführung in die kommende Zeit. Darum nennt man es ja auch das eine die Segnung vor der Zeit, die Segnung in der Zeit und die Segnung, die hineinführt in die Ewigkeit. Vers 13 beginnt es, fängt an, in welchen auch ihr, hörend das Wort der Wahrheit. In welchem? Also in Christo. Hier ist der Weg, der Ort unserer Zubereitung, unseres persönlichen Werdens als Glieder am Leibe des Christus. In welchem? Ihr, die ihr hineingenommen worden seid in diese wunderbaren Segnungen Gottes. Hörend das Wort der Wahrheit. Wird hier genannt das Evangelium eures Heiles. Wort der Wahrheit kommt einige Male vor. Ich möchte nur noch ein Wort dazu setzen, steht Jakobus 1, Vers 18. Er hat uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, dass wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Gott hat jetzt Erstlinge. Und Erstlinge hat nur einen Sinn, wenn es weitere gibt. Und darum hat Gott jetzt Erstlinge. Und die Erstlinge werden gezeugt durch das Wort der Wahrheit. Was möchte ich dazu sagen, liebe Geschwister? Wir sind in eine Zeit eingetreten, schon lange Zeit, wo das Wort Gottes immer mehr seines göttlichen Charakters entleert wird. Wir haben fast Scham über all dem, was in Kirchen bis hinein in Freikirchen geschieht. Der Mensch meint, er würde Meister des Wortes Gottes sein. Wie er es erklärt, wie er es bestimmt, so ist es. Gott hat geredet und Gott hat Recht. Und ich glaube, darum gibt es so wenig geistliche Geburten in unserer Zeit, weil das Wort der Wahrheit nicht mehr als das Wort der Wahrheit verkündigt wird. Er hat uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit. Aber in diesem Wort der Wahrheit liegt das Evangelium des Heiles. Vom Evangelium bin ich mal geneigt, vier Strahlen des Evangeliums zu nennen. Erste, Evangelium der Gnade Gottes. Da begegnet uns Gott zuerst. Hier Evangelium des Heiles, Evangelium der Errettung. Dann kommt das Evangelium des Friedens. Er nimmt uns in den Frieden Gottes hinein. Und dann kommt das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Evangelium der Errettung. Errettung ist ein ganz tiefes, umfassendes Wort. Ich habe mir aus dem griechischen Wörterbuch Folgendes aufgeschrieben. Rettung, Soteria, heißt, es ist ein ganz umfassendes Wort. Es enthält Befreiung, Sicherheit, Bewahrung, Heilung, Gesundheit. Es umfasst das ganze Heilsleben. Also nicht nur die Rettung von der Sündenstrafe, dem Gericht, sondern zugleich den Empfang aller göttlichen Segnungen wie Gerechtigkeit, Rechtfertigung, Heiligung, Lösung, Versöhnung, Vergebung, Verherrlichung. Alles ist letzten Endes enthalten in diesem Wort der wunderbaren Rettung, die Gott uns im Sohne gibt, gewirkt durch den Heiligen Geist. Rettung haben wir am Heilsanfang, wenn wir die Befreiung, die Erlösung annehmen. Unser ganzes Glaubensleben hindurch will Gott uns Rettung schenken, für die ganze Heilsdurchführung, eine beständige Rettung. Und dann Rettung am Ziel, Heilsvollendung. Darum schreibt Paulus an die Philipper: Wir erwarten den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, hinein in die Herrlichkeit seines Leibes der Herrlichkeit. Evangelium eurer Errettung. Das habt ihr gehört. Liebe Geschwister, was ist so wichtig, um das Hören? Ach, ich möchte ein Wort dazu lesen, zu dem Hören. Ich könnte viel dazu sagen. Aus Römer 10, Vers 16. Nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja sagt: Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Verkündigung steht eigentlich ein Wort, das mehr mit dem Hören zusammenhängt. Darum bringt Elberfeld in der Fußnote: Eigentlich Botschaft oder Kunde. Das griechische Wort bedeutet sowohl das Gehörte, den Inhalt der Verkündigung, als auch das Hören, das in sich aufnehmen. Wie der Herr einmal sagte, seht zu, was ihr höret, nicht? Wort der Wahrheit, Evangelium des Heiles, was entscheidend. Und dann das andere, seht zu, wie ihr höret, ob wir das Wort in uns aufnehmen. Erst dann gibt es Heil, erst dann gibt es Rettung. Ihr habt gehört, das Wort der Wahrheit, das Evangelium des Heiles, und aus dem Hören kommt der Glaube. Ihr habt geglaubt. Nun, das ist uns bekannt, das Wort des Glaubens. Mit dem Herzen wird geglaubt, hinein in Heil, hinein in Rettung. Und dann kommt das Dritte. Dann seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Haben wir den Heiligen Geist? Ich hörte von zwei jungen Brüdern, waren Ostpreußen. Sie waren in einer Versammlung, haben mit dem Fahrrad hingefahren. Nach der Versammlung gingen sie zu Fuß, haben ihr Rad geschoben, dann haben sie sich ausgetauscht. Und dann kam die Frage an die beiden jungen Männer: Sag mal, hast du, habe ich den Heiligen Geist? Und sie hatten keine Antwort. Sie waren an sich traurig. Sie liebten das Wort, sie liebten den Herrn, aber hatten da in dieser Frage keine Gewissheit. Dann haben sie beide an den Straßenrand gesetzt und einer hat dann seine Bibel aufgeschlagen und hat dieses Wort gelesen, Epheser 1, 13 und 14. Und dann sagten sie: Du, wir haben das Wort gehört. Ja, das haben wir gehört. Du, wir glauben. Ja, wir beide glauben. Wenn das wahr ist, dann ist auch das Dritte wahr. Dann sind wir versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Dann haben wir den Heiligen Geist. Dann haben sie dem Herrn gedankt, dass er ihnen den Heiligen Geist gegeben hat. Versiegelung. Ein wunderbares Wort. Gott hat sein Eigentumsrecht mit diesem Siegel auf uns gelegt. Unantastbar. Bewahrt für ihn. Darum ruht dieser Siegel drauf. Von diesem Siegel heißt es dann, Vers 14, er ist das Unterpfand unseres Erbes, dieser Heilige Geist der Verheißung. Unterpfand, Arabon. Kommt nur dreimal vor im Neuen Testament. Und immer mit dem Heiligen Geist zusammen. Ist also ein Angeld, ein Handgeld, der Heilige Geist. Dass alles, was Gott uns an Verheißungen, an göttlichen Segnungen gegeben hat, dass einmal alles eingelöst wird. Darum hat er uns diesen Heiligen Geist der Verheißung gegeben. Und hier ist es Unterpfand unseres Erbes. Ja, dann heißt es weiter, zur Erlösung des erworbenen Besitzes. Eigentlich heißt es besser, genauer, Erlösung in der Vollaneignung. Dieses Wort Vollaneignung kommt, glaube ich, 5-mal vor. Ganz wunderbar, sich das im Neuen Testament anzusehen, welche Vollaneignung Gott uns zugedacht hat. Hier einmal die Vollaneignung der Erlösung. Wir erwähnten es schon, dass es um die Vollaneignung geht. Wir erwarten die Erlösung unseres Leibes. Dann haben wir die Vollaneignung des ganzen Heiles. Dann werden wir in ihm, dem Sohne, als Söhne dargestellt. Und auch diese dritte Segnung schließt dann zum Preise seiner Herrlichkeit. Dreimal haben wir dieses Wort. Immer wird dieser Hymnus, diese Lobpreisung auf Gottes Heilswerk ausgesprochen. Alles hat dieses eine Ziel. Es geht hinein in die Lobpreisung seiner Herrlichkeit. Und das ist etwas Schönes, liebe Geschwister, dass wenn wir diesen ganzen Reichtum dieser Segnungen Gottes erfassen, nicht wir den Mittelpunkt stehen, sondern immer wieder er. Er allein. Es geht letzten Endes um die Lobpreisung seiner Größe, um die Lobpreisung seiner Herrlichkeit. Alles er und nur er. Und in ihm dürfen wir uns freuen, dass er uns solche Segnungen zugedacht hat. Die Segnungen des Vaters, die Segnungen des Sohnes und die Segnungen im Heiligen Geist.